Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Moor-Podcasts. Heute geht es um die Zukunft. Das ist an sich nichts Besonderes. Hier geht es öfter um die Zukunft. Hier geht es um die Zukunft des Autohandels, der Automobilbranche, der Mobilität im Großen und Ganzen. Heute geht es aber mal um die zukünftige Käuferschaft und ihr verändertes Medienrezeptionsverhalten. Und ich habe hier einen ganz, ganz tollen Gast in unserem Podcast, den Max Glockenhoff, den Gründer und CEO von GenUp, einer Agentur, die Social Media Marketing, Werbung, Kommunikation macht. Da sprechen wir gleich genauer drüber. Max, ich freue mich total, dass du da bist und wir über dieses zukunftsträchtige Thema miteinander sprechen dürfen.
Vielen, vielen Dank dir für die liebe Intro. Mich freut es auch voll, am Start zu sein. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist gerade in der jetzigen Zeit viel, viel relevanter als je zuvor, was sich irgendwie jeden Tag noch mal weiter bestätigt. Deshalb lass uns super gerne mit reinstarten.
Tipptopp. Und genau, es passiert ja ganz viel Wandel in der Mobilitätsbranche, das wissen wir, da sprechen wir ganz viel in unserem Podcast drüber, aber genauso ist es in der Medienbranche. Und du als ganz, ganz junger Unternehmer hast gesagt, ich glaube, hier ist Raum und hier ist Bedarf sozusagen, gerade auch bestehende Marken zu beraten und ihnen zu helfen. Du nennst es den sozialen Raum, sozusagen besser zu bespielen, also Werbung zu machen, die ankommt, die auch die Zielgruppe erreicht. Ihr nennt die Zielgruppe nicht Generation Z, X, Y, wie auch immer, sondern ihr sagt, es sind die Unreachables. Das finde ich total spannend, weil ihr sie ja vielmehr nicht über einen Zeitraum definiert, sondern über eine Verhaltensweise und auch ein Mindset. Erzähl noch mal was, warum habt ihr die Agentur gegründet? Was ist das, was hat es auf sich mit der mit den Unreachables? Da bin ich ganz gespannt.
Yes, wir haben uns gedacht, bei unserer Gründung, ich habe gemeinsam mit meinem Mitgründer Ilias das Ganze gegründet. Mittlerweile sind wir roundabout 3 Jahre mit am Markt und wir haben selbst als Konsumenten super viel erlebt. Ne? So schon wirklich in ganz, ganz jungen Jahren mit dabei gewesen. Leute, die so Unge und alle möglichen YouTuber kennen, die wissen vielleicht Bescheid. Da hatten die so gerade 10.000 Abonnenten und es war auf dem Schulhof damals der Geheimtipp. Es gibt übrigens YouTube, was man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann. Aber schon damals super viel konsumiert und gleichzeitig natürlich auch selbst in den Bereich Content Creation gegangen, eigene Instagram-Seiten und Co. Und dann kam es im Endeffekt immer und immer wieder, dass wir gesehen haben, auch bei befreundeten Creatern und Co., du machst Marketingmaßnahmen, die irgendwie echt wack sind. Das ist eigentlich gar nicht das, was du gerade sehen möchtest. Das kann es nicht sein. Mhm. Und dann haben wir gesagt, also erstmal haben wir beide gefreelanced und haben uns dann später dazu entschlossen, gemeinsam zu gründen. Haben gesagt, wir wollen das Ganze nochmal umdenken. Wir werfen dieses klassische Konstrukt so ein Stück weit mit um, machen halt das, was die Zielgruppe wirklich interessiert, einfach weil sich der Ansatz ja viel, viel mehr verändert hat. Na, wo manche noch sprechen über Gen Z, Gen Y, etc., etc. Das kann man machen, aber wir haben gesagt, wir wollen das anders denken. Wir wollen über wirklich diesen Ansatz mit ran, wie erreiche ich denn diese Leute? Wer sind denn eigentlich die Leute, die ich erreichen möchte? Und weil du jetzt einen Tag älter bist oder nicht, fliegst du bei uns jetzt nicht aus einer Zielgruppe mit raus, sondern du hast viel, viel eher den Punkt, dass du sagst, du hast eine gewisse Verhaltensweise, die du mitbringst. Das heißt zum Beispiel, du bist Social First mit unterwegs und das beeinflusst ja auch, was möchte ich gerade sehen, wie nehme ich Werbeinhalte nochmal mit wahr, was habe ich auch ehrlicherweise für einen Anspruch. Ne? Während du vielleicht Leute hast, die nicht Social First denken und mit dem ganzen Kram, mit dem wir hier aufgewachsen sind, na, die finden zum Beispiel vielleicht noch traditionellere Dinge wesentlich geiler. Bei uns ist sehr viel so ein bisschen below the line, ne? Unkonventionelle Inhalte, aber Inhalte, die gut funktionieren, die resonieren mit der Zielgruppe und wie wir die Leute, die traditionelle Anzeigen oder Werbeinhalte wie zum Beispiel TV gar nicht mehr schauen, nochmal sehr easy erreichen können.
Cool, und das eine ist halt der Kanal, also wo sind die Leute, deshalb ja auch die Unreachables, und das andere, was jetzt auch in deiner Antwort mit anklang, ist ja, es ist ja auch die Art und Weise, wie Werbetreibende sozusagen mit der Zielgruppe reden und was sie erzählen, wie sie es erzählen. Und das ist ja, glaube ich, auch ein ganz großer trennender Faktor quasi zwischen der traditionellen Werbewelt, die wir eben so 20 Sekunden im Fernsehen und ergänzt durch Printstrecken, und dem, was ihr jetzt treibt. Ich finde total toll, ihr habt so eine Tagline, die heißt 100% Content, 100% Community, 0% Bullshit. Und ich fände es super spannend, wenn wir da mal durchgehen, weil da steckt in jedem Wort steckt so viel drin. Genau, also zum Beispiel in Content. Wir können damit ja mal anfangen, steht ja auch ganz vorne, 100% Content. Was bedeutet das für dich? Was sagt das für dich?
Für mich bedeutet das, wenn wir über 100% Content sprechen, dass wir uns wirklich darauf fokussieren, Inhalte zu schaffen, die relevant sind für diese Zielgruppe. Anstatt, ich sage einfach mal, traditioneller zu denken mit, was will ich gerade erzählen? Okay, dann machen wir das und das. Viel eher zu schauen, was mögen die Leute denn eigentlich an Inhalten? Was funktioniert denn an Inhalten auf Plattformen, Verhaltensweisen der Nutzer zugeschnitten? Und wie kann ich meine Marke sehr, sehr geil darin mit festigen? Und ganz, ganz wichtig, ohne dass ich am Ende einen Kulturschock bei bestehenden Leuten, die meine Marke vielleicht kennen, verursache. Weil das ist sehr, sehr häufig was. Ne? Ich sehe immer mehr, dass Unternehmen, die kommen zum Beispiel auf uns zu und die sagen, ich möchte so ein Stück weit meine Marke auch verjüngen. Aber wir haben schon ein paar Leute, die uns kaufen. Irgendwie wäre das gar nicht so geil, wenn die Leute dann denken, was zur Hölle passiert hier gerade mit unserer Marke? Kenne ich diese Marke überhaupt so? Das geben wir immer sehr, sehr gern mit. Also wirklich Content, der zur Marke passt.
Also der Kern muss klar sein, ne? Und dann, da denke ich nämlich zum Beispiel so, früher bei den, in der ganz alten Welt, eben die 20 Sekunden und die Printanzeigen, das war alles sehr kontrolliert. Es gab eine klare Botschaft, die wurde in verschiedenen Formaten quasi angeliefert, und es war nicht nur die Botschaft, sondern das war das Wording. Und das ist ja jetzt was ganz anderes, wenn ihr über Content sprecht. Denn ihr macht nicht nur 21 Sekunden, sondern ich weiß nicht, wie viele Formate immer zur gleichen Botschaft, die aber jedes Mal anders inszeniert, andere Facetten zeigt und eigentlich eben nicht mit den gleichen Wörtern und nicht mit den gleichen Visuals und manchmal auch nicht mit den gleichen Leuten zum Leben erweckt, sondern eben das sind die Geschichten drumherum. Und das muss, glaube ich, ja auch strategisch ganz anders gedacht werden, so als früher. Und da an den Kern der Marke zu denken, finde ich total richtig, weil da muss es ja herkommen. Und das muss am Ende das Vereinende sein. Und dann passt es nämlich auch zusammen. Dann passt auch der 20-Sekünder und die Printanzeige zu den vielen Facetten auf Social Media, wenn der Kern der Botschaft sozusagen oder der Markenkern der gleiche ist, der dann immer inszeniert wird.
Und bei uns ist genau das der Punkt, warum wir überhaupt von Unreachables sprechen. Weil kann ich die Leute erreichen, wenn ich weiß, wo die sind? Safe kannst du das. Gib mir 100.000 Media, wir ballern das mit rein. Du hast die Leute erreicht auf dem Bildschirm. Aber du hast die Leute nicht in ihrem Kopf wirklich erreicht, weil die haben gesehen und haben gesagt, boah, Müll, weg. Ne, haben direkt weiter geswiped. Und gerade das ist ja genau die Gefahr, die in meinen Augen viel zu häufig besteht, wenn man so traditionelle Dinge nimmt und einfach sagt, naja, du kriegst jetzt hier auf Social nochmal so eine abgespeckte Version davon, wird schon irgendwie funktionieren. Und gerade der Story-Aspekt, den wir leben und den du auch gerade ansprichst, der ist durch sowas ja gar nicht möglich, weil wir zum Beispiel gucken, diese traditionellen Dinge teils, die werden so vielleicht ein Fünftel, vielleicht ein Zehntel, vielleicht sogar noch weniger, je nachdem, angeschaut von dem, was wirklich Story-Assets machen. Und diese Story-Assets, die wir erstellen und wo wir wirklich Geschichten auch erzählen und Marken erlebbar machen, das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, krass, ab dem Moment wird es spannend für einen Endkonsumenten, weil der überhaupt diese Marke greifen kann, weil der nicht direkt Bescheid wird mit Kauf jetzt los und das, sondern wirklich eine Hinleitung oder eine Herleitung insgesamt hat in diese Marke mit rein, in etwas, was diese Marke umsetzt. Natürlich auch danach weiß, was machen die denn eigentlich, weil nur Video-Views, ich habe ein virales Asset, krass, wie viele Leute erinnern sich an deine Marke, ja. anderes Blatt, bringt dir nichts, bringt dir gar nichts. Ne?
Stimmt.
Du musst ja wirklich einen Effekt mit dahinter haben und auf diesen Effekt mit abzielen. Und Social, wenn man es wirklich hart sagen möchte, ist halt einfach das Vehikel, um Business Goals zu erreichen.
Ja, das ist ein total guter Punkt, weil es ist ja einfach, in Social alles zu messen. Und das ist ganz oft mit anderen Werbeformen ja schwieriger. Aber du hast recht, man kann sich ja, die Views kann man sich kaufen am Ende. Und wie viel wert sind die dann? Also werden die transportiert in echte, loyale Kundenschaft, die dann am Regal immer für dich entscheiden oder nicht? Das steckt da nicht unbedingt drin in diesen Zahlen. Und da muss man dahinter gucken.
Genau, du kannst die Views kaufen, aber nicht das Ergebnis der Views. Ja. Ja. Aber du willst ein Ergebnis der Views haben.
Genau, die Views sind, ja genau. Die brauchst du natürlich schon, aber das ist eigentlich nicht das Ergebnis. Das ist, und die sind ja immer so beeindruckend. Man guckt da ja gerne drauf. Also ich kenne das ja auch von unseren Social-Media-Bemühungen. Ich freue mich natürlich auch, wenn da jetzt dann in unserem B2B-Bereich mal fünfstellige Beträge sind oder sowas. Dann finde ich das super cool. Aber du hast recht, dass eigentlich am Ende kackt die Ente. Das ist noch nicht, das heißt noch nicht, man kann den Checkmark dran setzen. Sondern das ist vielleicht, hat man einen guten Weg geschafft, vielleicht aber auch nicht, das muss man anders beobachten. Wie macht ihr das, dass ihr da guckt, ob dann das Ergebnis auch, also ob ihr das bewirkt, was ihr bewirken wollt für die Marke?
Also vor allem, wenn du kein direktes Performance-Marketing machst, ne?
Ja.
Wenn die meisten wahrscheinlich sagen, ist super schwer und to be fair, ist es nicht unbedingt sehr leicht. Ne? Also das muss man vorneweg sagen. Wir gehen das Ganze in der Regel an über Marktforschung, weil von ein paar Likes auf der Plattform und Co. kann man sich in der Regel zumindest nicht viel kaufen. Das bedeutet, wir schauen viel, viel eher, wie sieht es denn aus mit der Wahrnehmung der Marke? Wie viele Leute haben diese Marke gesehen? Wie viele Leute erinnern sich an diese Marke? Wie viele Leute haben die Marke auf der und der Plattform gesehen? Auf der und der Plattform, da und da. Dann können wir immer noch runternischen, hier, welche dieser Marken würdest du am ehesten in Betracht ziehen, stimmst du den Aussagen über die und die Marke zu, etc., etc., kannst du wirklich hart ins Detail gehen und durch so eine Marktforschung zum einen analysieren, sind wir gerade auf dem richtigen Weg, machen wir gerade das, was die Zielgruppe interessiert, werden wir da wahrgenommen, wo wir wahrgenommen werden wollen, oder ballern wir da nur super, super, super viel Geld mit rein und Leute verstehen am Ende vielleicht gar nicht den Kern unserer Botschaft. Das können wir analysieren auf Scale. Und natürlich auch, okay, Leute, die uns da und da wahrgenommen haben, denken über die Marke so und so. Was haben wir da anders gemacht? Oder was ist da overall anders passiert als auf der anderen Plattform zum Beispiel? Was wurde da gemacht? War es das Community Management? Waren es die Inhalte? Und wenn diese Werte sich nicht zu riesig bewegen zum Beispiel, ist natürlich auch die Frage, also entweder sind die schon sehr hoch, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber wenn die Werte sich nicht zu krass bewegen oder der Impact zu krass ist, ist halt die Frage, okay, warum denn? Haben wir das nicht genannt? Du wirst dich wundern, wie häufig das ehrlicherweise der Punkt ist, warum das bei Marken so ist. Du willst eigentlich die und die Values nach vorne stellen, machst es aber nicht. Dann wunderst du dich, warum die nicht nach vorne gestellt werden. So, ja, machst du halt nicht gerade. Ne? Was ist deine Erwartungshaltung dahinter? Aber Marktforschung super, super powerful als Tool.
Ja. Also das heißt, nicht einfach nur auf die View-Zahlen gucken, immer auch die Marktforschung dahinter klemmen. Und das, was du jetzt gesagt hast, wie gesagt, auf die View-Zahlen zu gucken, das, was der Content sozusagen primär produziert, sondern dann kommt nämlich der zweite Teil der Tagline rein, ihr schreibt 100% Community. Und da fragt sich bestimmt auch mancher, warum? Wozu brauche ich denn eine Community? Ich brauche halt Käufer oder so. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und da steckt da auch schon ein bisschen was eben in deiner Antwort zu Teil 1 drin. Was sagst du zum Thema Community? Warum ist das wichtig und warum geht es nicht ohne?
Das geht sehr Hand in Hand. Also wenn du beispielsweise über Käufer sprichst, absolut, ne, das ist dein Endgoal, ist die Frage, was bildet sich auf dem Weg mit dahin? Und wenn du dir zum Beispiel anschaust, du hast teils Influencer mit riesigen Communities um sich herum, wenn die irgendwie was launchen, dann geht das schnell sold out. Warum? Liegt es an diesem Wort? Nee, es liegt nicht am Wort, es liegt an dem, was dahinter steckt. Es liegt an den Menschen, die sagen, ich habe einen hohen Trust in diese Person, in diese Marke, Ich finde es geil, was hier passiert. Ich bin Teil von was Größerem und ich fühle mich abgeholt und ich begleite diese Journey. So haben sich vor allem Startups über Social super, super, super stark positioniert und auch immer mehr etablierte Player gehen genau diesen Weg, dass sie über Communities reingehen, weil das ist genau so ein bisschen so gefühlt der innere Schutzschild, wenn du sagst, ich möchte Inhalte machen, die gerade spannend sind. Wenn ich schaue, was interessiert die Menschen, was ist deren Resonanz, schauen die lange die Videos, was kommentieren die, was ist das Sentiment, haben die irgendwelche Fragen, kommt irgendwas immer und immer wieder häufiger, was ich vielleicht in einzelnen Videoantworten sogar aufgreifen kann. Ne? Community ist nicht nur, da hat jemand eine Frage, schreibt man einen Kommentar, sondern Community ist auch, nimm das, denk's eine Stufe weiter, erstell daraus wiederum neue Inhalte. Ich finde das so geil, weil bei einigen Kunden von uns haben wir genau das, dass wir diese Stories aus der Community herausgeschaffen haben und das genau diese Stärke entwickelt hat, zu sagen, du hast eine Community, die am Ende wirklich mit einkauft und wirklich einen Impact hat. Ne? Also das sehen wir auch in Marktforschung, wo du sagst, Leute, die es nicht wahrgenommen haben, die sind, obwohl das teils etablierte Player sind, irgendwie nur halb so likely zu interagieren oder zu kaufen. Oder haben es nur halb so häufig gekauft wie Leute, die das Ganze wahrgenommen haben auf der Plattform. 90% der Menschen kennen diese Marke. So, ab dem Moment merkst du schon, da steckt viel, viel mehr Power mit hinter, als man im ersten Moment denken würde. Muss aber auch fairerweise sagen, ich glaube, wenn ich aus, ich sage jetzt einfach mal, nicht unbedingt aus der Marketing-Bubble kommen würde, verstehe ich natürlich auch Leute, die von außen drauf schauen und sagen, ey, gib mir bitte einfach mein Ergebnis. So dieses Community und so, diese ganzen neuen fancy Wörter. Erklär mir, was mir das hilft. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich es brauche. Umso wichtiger ist es, dass wir zum Beispiel auch heute darüber quatschen und auch einfach mal zeigen, eine Community ist genau einer der Punkte auf dieser Journey, der da ist, jetzt vielleicht ein fancy Wort mehr hat, aber woraus du auch immer wieder schauen und dich ehrlicherweise auch selbst so ein Stück weit ja, korrigieren kannst auf dem Kurs, den du zum Beispiel in deiner Kommunikation fährst. Was interessiert die Menschen denn wirklich? Ja. Weil für diese Menschen machst du das Produkt. Du machst es nicht nur, vielleicht auch, aber nicht nur, weil du es selbst so geil findest, sondern du willst, dass es ein Endkonsument am Ende geil findet.
Ja, das heißt, das ist eigentlich eine riesige Chance, weil es einfach ein Rückkanal ist. Ne? Also da haben halt die Menschen die Möglichkeit, mit der Marke zu interagieren und Einfluss zu nehmen. Und wenn man das dann aufnimmt als Marke, dann wird es eben auch mit Markenliebe oder was auch immer, mit Identifikation zumindest belohnt. Das finde ich total spannend. Kannst du dieses Beispiel, von dem du eben gesprochen hast, vielleicht genauer erklären? Oder, also, wenn du darfst.
Hier safe. Nee, das darf ich. Wir haben beispielsweise bei einem Kleinanzeigen auch schon geschaut gehabt, wie reagieren wir immer und immer wieder auf Community-Fragen? Und wenn in der Zielgruppe was passiert, wenn es beispielsweise Trends gibt und Co., dann schauen wir, dass wir da mit der Zielgruppe interagieren. Weiteres Beispiel ist zum Beispiel Deichmann. Wir haben mit den Schuhen mit rausgebracht. Paw Patrol Schuhe für Erwachsene.
Ja, wie ich cool. Ich weiß, das sind Kinderschuhe.
Aber wir haben einfach irgendwann random in einem Video diese Schuhe bellen lassen. Weil wir haben uns gedacht, so ey, ist eigentlich ganz lustig. Vielleicht triggert das Leute. Und die Zielgruppe war so heiß darauf, dass die gesagt hat, boah, ich will mehr davon. Und wir haben genau das genommen und immer weiter mit hochgespitzt, haben eine eigene Geschichte drumherum gespannt, dass wir sagen, okay, wir machen einen Validator. Mhm. Die Leute, die diese Schuhe haben wollen, wir lassen diese Schuhe anmalen. Ein paar und 17.000 Leute schreiben da ihre Schuhgröße mit rein. So, ich will dieses Paar Schuhe haben. Was zur Hölle passiert hier gerade? So, ihr wollt Kinderschuhe in Erwachsenengröße haben? Und das haben wir halt weitergenommen, haben eine Geschichte erzählt, Lena und auch Dennis herum, also Dennis ist der Chef von der Lena und die Lena versucht das die ganze Zeit durchzudrücken und ihn auf verrückteste Weise dazu zu bringen. Die Leute haben das gefeiert, die sind halt 200 Kilometer gefahren, nur um vor einem Store zu chillen und diesen Schuh hoffentlich am Ende zu bekommen. Das ist ja nicht mal garantiert.
Das ist ja irre.
Das ist crazy, aber das ist auch die Kraft, wie du Leute nochmal richtig, richtig stark mitreißen kannst in deinen Inhalte. Und am Ende nicht nur sagst, ja, das ist jetzt irgendwie ganz lustig auf diesen sozialen Medien und so, sondern einen echten Impact hast, weil das waren echt Oschi-Schlangen. Ich stand auch in einer, by the way, und ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die weird geguckt haben wegen so großen Schlangen und auch noch nie so viele Menschen, die alle Menschen in dieser Schlange gefragt haben, gibt's hier was umsonst? So, was ist hier los? Ne? Wo Leute auch nochmal über diese Aktion hinweg anfangen, darüber zu reden und am Ende auch irgendwie zum Beispiel in Kleinanzeigen mit diesen Schuhen nochmal so ein Stück weit geflutet worden ist, weil die halt hardcore exklusiv waren und Leute da 1.000 Euro für am Ende ausgeben. Das ist verrückt. So.
Krass. Okay, also ich weiß jetzt erstens, wenn ich irgendjemanden Erwachsenen mit großen Füßen mit Paw Patrol Schuhen sehe, dann habt ihr damit zu tun.
Bei mir ist lustigerweise hier oben auch noch ein paar.
Nein.
Doch, ich hatte so viel Glück. Also cool. Das war wirklich, ich glaube, da war noch ein paar über oder zwei, obwohl ich irgendwie 1-2 Stunden vorher schon vor diesem Laden gecampt habe. Weil irgendjemand hat gesagt, ja, ist nicht meine Schuhgröße, so, ja, schade, so. Danke.
Oh, das ist ja cool.
Also wirklich, das heißt, wie im Buch, diese Geschichte.
Das ist ja witzig. Du hast sie nicht einfach so gekriegt, weil du in der Agentur sitzt, sondern du hast auch dir hart erarbeitet.
Hart erstanden.
Und noch mit dem Quäntchen Glück. Das ist ja witzig. Okay, ja, die musst du natürlich aufbewahren in der Vitrine. So. Okay, cool. Das Zweite, was ich gelernt habe, außer Paw Patrol Schuhe sind der Hype, ist, dass ja die Arbeitsweise ja auch eine komplett andere ist. Also so wie ich vorher vielleicht gedacht habe, okay, ich schreibe jetzt einen Redaktionsplan, ich habe die drei Sachen nächste Woche, die poste ich oder sowas. Das ist halt nicht das Ende der Kette, sondern eigentlich müsste da der Spaß erst losgehen. Und es ist ja eine ganz große Geschwindigkeit und Flexibilität, Agilität eigentlich notwendig, um eben dieses Potenzial, was in der Community steckt, dann da rauszuholen.
Es ist auf jeden Fall ein Ding, wo du sagst, naja, ich plane jetzt nicht 5 Monate im Voraus Content. Und guter Redaktionsplan. Du hast auf jeden Fall immer Dinge, das muss man fairerweise auch sagen, weil ich bin gar kein Freund von irgendwie so extremen Dingen. Du hast immer Content in der Pipeline. Du brauchst auch immer Content, der vorgeplant ist, der bestenfalls auch zeitlos funktioniert, weil was soll ich dir sagen, ob heute irgendwas passiert oder nicht? Ich kann es dir nicht sagen. Aber wenn was passiert, dann geht es darum, schnell zu sein, wie du auch schon sagst. Dann geht es darum zu sagen, lass uns gar nicht zu riesige Filme schieben. Lass uns einfach reingehen und lass uns nicht reingehen. Aber entweder oder. Ne? Ohne viel, was wäre, wenn, bla bla bla. Einfach mal machen, weil das ist genau das, was man erwartet. Einmal natürlich durch schnelle Antworten an die Zielgruppe. Auf der anderen Seite auch darum, setz es einfach kurz mit um. Ne? Diese Geschwindigkeit bietet so viel. Wenn du das Ganze einen Monat später machst, hast du es zwar gemacht, und ich glaube, das müssen sehr, sehr viele, geht auch über Marketing und Co. hinaus, auch lernen. Nur weil du das machst, hat es nicht den Impact. So, der Zeitpunkt, an dem du es machst, ist super, super entscheidend. Und wenn du weißt, ich werde früher oder später diese Arbeit reinstecken, steck sie lieber jetzt mit rein, weil das Ergebnis geiler sein wird, ne?
Ja.
Und das ist eigentlich auch wieder so ein Social-Ding, wo man sagt, wenn man da ein bisschen zaubern möchte, dann müssen die Leute auch gucken, dass sie die Möglichkeit haben, sehr, sehr schnell reinzugehen und vor allem auch Gas zu geben. Das geht teils mit Agentur, das geht teils aber auch ehrlicherweise mit einem Inhouse-Team, weil beispielsweise bei einem Deichmann, ne, ist es vielleicht praktikabler, wenn eine Person in-house mit am Start ist, die das Ganze den ganzen Tag theoretisch mit begleiten kann, als dass du dich da an Agenturkosten für Personen und Kameramann und Co. Verrückt zahlst, weil das ja vielleicht für ein einzelnes Video gar nicht benötigt wird. Ne? Also wir denken da schon sehr effizienzgetrieben, aber wenn du sowas hast, wenn du es in-house abbilden kannst oder auch über Agentur, das geht easy. Bei Kleinanzeigen, bei einem ProSieben und Co. zum Beispiel, machen wir das sehr, sehr gern als Agentur. Bei einem Deichmann wissen wir, die sind auch alle im Social-Sektor mit unterwegs. Die haben auch alle diesen Speed, stimmen uns ab. Was wollen wir da eigentlich machen? Wie soll das mit aussehen? Feedbacken noch die Videos gegenseitig mit rein. Und dann ist auch wirklich schnell Abfahrt mit dran. Aber diese Agilität ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, es braucht auf allen Seiten sehr, sehr viel Vertrauen da rein, dass man zum einen diesen Speed fahren kann, Auf der anderen Seite natürlich aber auch, dass man weiß, was machen wir eigentlich gerade inhaltlich und sich nicht in irgendeinen Quatsch verrennt.
Ja, weil es gerade ein Trend ist.
Stimmt. Ganz ja. Viel mit drin. Weil nur Trends zu machen, was ist der nächste Soundtrend? Ey, juckt mich gar nicht. Lass uns Geschichten erzählen. Lass uns was Geiles machen. Wenn dieser Trend zu uns passt, dann werden wir den mitnehmen. Wenn nicht, ey, wir haben geilere Inhalte. Das ist eigentlich genau der Vibe.
Ja, okay, stimmt. Also wenn was vorbeikommt, raufspringen, aber es muss halt passen.
Nicht nur raufspringen. Ich finde, raufspringen ist immer kacke. Ich finde adaptieren sehr geil.
Ja.
Weil entweder ich mache daraus so ein Stück weit das eigene Ding, was wirklich zur Marke gerade passt.
Ja.
Weil aufspringen ist so, ja, ich bin einer von vielen. Aber ab dem Moment, wo du adaptierst, bist du wieder unique.
Stimmt. Super spannend. Und genau, braucht schnelle Entscheidungswege und Vertrauen und die Geschwindigkeit. Und ihr müsst natürlich immer am Puls der Zeit sein. Wie schnell ist zum Beispiel so ein TikTok-Trend weg? Also wie schnell muss man da sein?
So eine Frage. Ich wünschte, ich hätte gerade die perfekte Antwort für dich. Es kommt tatsächlich ganz darauf an. Also du hast manche Dinge, die, also zum Beispiel gab es so einen Hamster-Trend, vielleicht hast du davon mitbekommen,
wo
du immer so einen süßen Hamster hattest und der Hamster hat dann irgendwie gesagt, kannst du in deinen Schuhen schnell Laufi-Laufi machen oder ja, also im Endeffekt alles wurde mit I am Ende nochmal so ein bisschen süßer gemacht.
Verniedlicht.
Dieser Hamster, der war 1-2 Monate am Start,
okay,
was echt schon eine stabile Zeit ist.
Ja.
Und da kannst du natürlich nochmal mehr mit reinballern. Wenn du sagst, du hast andere Trends, entweder jetzt oder gar nicht, dann musst du vielleicht auch in einem, vielleicht auch in 2 Tagen am Start sein. Vielleicht auch bestenfalls jetzt direkt sagen, ey, wir machen das. da gehört schon einiges mit zu. Aber du kannst oder solltest zumindest in deinem Content nicht nur sagen, okay, neuer Tag, was machen wir jetzt in dieser Sekunde, sondern wirklich auch da always on sagen, ey, Trends und Co. sind geil, weil da machen wir das halt einfach mal, musst du natürlich auch, und ich glaube, das ist vor allem für Mittelständler und Co. spannend, gucken, was sind eigentlich deine Kapazitäten. Eigentlich ist für jeden spannend. So, weil du kannst den gesamten Tag umplanen und sponti irgendwelche Dinge mit reinwerfen. Die Frage ist, ehrlicherweise, wie lange machen Leute das mit? Wenn jeder Tag einfach komplett random entschieden wird und du von Prio zu Prio zu nächster Prio wieder hüpfst, wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Und ehrlicherweise, du machst auch keine 100 Trends im Monat. Du machst auch keine 30 im Monat. Du machst auch keine 10 im Monat.
Ja.
Wenn erzählst du am Stück Geschichten.
Genau, die Basis ist der Content, den wir im ersten Teil hatten sozusagen, der Marken-Content, der da sein muss, die Geschichten, die immer, oder die Botschaft, die immer wieder anders inszeniert wird, aber die Flexibilität, die in neuen Kontexten oder in neuen Trends sozusagen mitzuteilen, das ist das, was da sein muss. Ja, verstanden. Okay, jetzt kommen wir zum dritten Teil eurer Tagline. 0% Bullshit. Warum ist das so wichtig?
Ja, Bullshit ist, glaube ich, viel zu viel da draußen. Ne? Also du hast ganz, ganz viele Dinge, die ehrlicherweise so viel Quatsch beinhalten. So, und Leute versuchen es immer und immer wieder, Werbung nicht wie Werbung aussehen zu lassen. Und entweder, in der Regel zumindest, funktioniert das und niemand weiß, welche Werbung das gerade ist. Also Idee funktioniert, Zielsetzung halt nicht. Oder es ist halt einfach super random. Das bedeutet viel, viel eher, wie kann ich es schaffen, dass ich schon auch ehrlicherweise transparent irgendwo eine Werbung mit drin habe oder irgendwas in einer natürlichen Geschichte mit einbaue, ohne dass es halt wack ist. Weil die Leute haben so viel Bullshit, den die jeden Tag sehen. Allein wenn du dir mal anguckst, mit wie vielen Werbebotschaften ist ein Mensch eigentlich über einen Tag nur hinweg konfrontiert. Und wenn man mal Social swiped, bis auf zum Beispiel so ein TikTok 90 Minuten im Schnitt am Tag, wie viel Werbung dir da begegnet, du bist ja hardcore resistent, weil du Stuff überhaupt siehst. Und die meisten Dinge hast du schon gesehen. Und deshalb musst du aus dieser gesamten Masse an Bullshit herausstechen. Deshalb haben wir gesagt bei uns, 0% Bullshit, weil ab dem Moment, wo du mit Bullshit anfängst, kannst du auch sein lassen.
Spannend. Und so steckt da auch ein bisschen drin, das Gegenteil von Bullshit, Authentizität? Oder ist das, gehört das auch ein bisschen dazu?
In jedem Fall, ne? Also ich glaube, Bullshit ist einfach als Wort nochmal geil.
Ja, voll.
Weil über Authentizität, finde ich, sprechen so viele Leute.
Ja, das stimmt.
Ist immer ein schlechtes Zeichen. Irgendwo hast du überall so diese Buzzword-Dinge.
Ja.
Aber die Frage ist ja eigentlich, was steckt damit hinter? Und ich denke mir lieber, ich erzähle keinen Quatsch, als ich bin authentisch, weil du kannst auch authentisch Quatsch erzählen. Und auch authentisch Dinge machen, die vielleicht nicht unbedingt so spannend sind. Deshalb denke ich, ist Bullshit so das Wording, was sich zum einen geil anhört, zum anderen natürlich aber auch genau diese Quintessenz mit dahinter hat. Und wir sagen bei uns ja auch, dass wir genau diese Bullshit-Filter, die gefühlt bei den Leuten schon mit eingebaut sind, im Kopf, weil du so viel siehst, die wollen wir ja durchbrechen, weil dann bleiben wir im Kopf. Und ehrlicherweise, es ist jetzt super viel Marketinggelaber, ne? Aber du guckst dir das mit an und auch Statistiken, und 85% der Werbeanzeigen werden unter 2,5 Sekunden gesehen. Es bleibt keine Menschen im Kopf. So, 15% bleiben im Kopf. Und wenn du dann so die Top-Tier anschaust, dann merkst du, boah, die werden aber ziemlich lange angeschaut. Da wollen wir ja eigentlich mit hin. Weil dann können wir anfangen, Wirkung zu entfalten.
Ja, spannend. Oh Gott, das tut weh, ne? 85%. So viel Arbeit umsonst.
So viel Arbeit, so viel Werbegeld, boah. Ja. Das will man sich gar nicht vorstellen.
Ja, also lieber ganz oben dabei sein und dann braucht man darüber nicht nachdenken. Okay, das ist doch mal ein guter Plan.
Ich sehe schon die Marketingabteilung. Ja, lass einfach oben dabei sein. Ich glaube, das ist besser.
Ist doch eine gute KPI. Voll cool. Also, ich habe ganz viel gelernt über die Unreachables und was für die wichtig ist, wieso es sowohl der Content ist, als auch die Community und das Zusammenspiel von beidem. Der authentische und unique Ansatz, der in dem Null-Bullshit total schön zusammengefasst ist. Genau, um überhaupt erstmal durchzudringen und überhaupt in der Lage zu sein, sozusagen Botschaften zu vermitteln, die dann vielleicht auch bleiben. Jetzt, machen wir ja diesen Podcast hier auch ganz viel für den Autohandel. Und das sind jetzt oftmals auch Autohäuser, die in der Region vielleicht durchaus bekannt sind. Was glaubst du denn, so kleine mittelständische Unternehmen, was können die denn social erreichen? Oder welche Zielsetzungen sind es, die sie sich auch für Social nehmen kann? Es ist ja nicht die Automarke, das sind ja die Hersteller dann, sondern es wäre eher die Autohausmarke. Dann gibt es da natürlich auch einen Funnel von Sales und After-Sales, Image, was weiß ich, Support. Was glaubst du, kann man da erreichen? Wenn man jetzt unterwegs ist in den sozialen Medien, vielleicht ohne eure tatkräftige Unterstützung?
Also grundlegend kannst du eine ganze Menge erreichen. Ich glaube, du hast verschiedene Zielsetzungen mit dahinter. Zielsetzung A kann HR-Thema sein. Jobmarkt hart umkämpft, gute Leute zu finden. Guter schwieriger Punkt. Als man glaubt. Ja. Und natürlich auch, dass du am Ende sagst, na, ich möchte schon eigentlich einen Endkonsumenten bei uns in der Filiale mit drin haben. Ne? Wenn du jetzt in, keine Ahnung, Stuttgart sitzt und da jetzt vielleicht einfach, ich sag mal, normalere Autos verkaufst, dann wird da jetzt wahrscheinlich niemand aus dem tiefsten Norden zu dir kommen und sagen, naja, ich habe da gerade eine Anzeige gesehen. Vielleicht schon, aber Wahrscheinlichkeit eher gering. Das ist ja viel, viel spannender nochmal, was kann lokal passieren? Zum einen die Regeln für die Inhalte, ne, dass du geile Inhalte machst, dass du schaust, was interessiert die Community und Co. Das gilt immer noch. Ist halt die Frage, wie viele Menschen erreichst du am Ende auf nationaler Ebene? Wie viele Menschen erreichst du regional? Weil der regionale Part ist ja ehrlicherweise auch der Part, der am Ende für dich super spannend ist. Das bedeutet, diese Ausspielung an sich, die organisch passiert, das kannst du in diesem Ausmaß gar nicht steuern. Ich würde... Und das predige ich bei jedem Content-Piece, weil ich mir denke, wenn du da kein Geld drauf geben würdest, dann veröffentliche den Scheiß nicht. Ich würde bei jedem Content-Piece immer mit Paid Media mit draufgehen, um zum einen einen Vergleichswert zu haben, um zu wissen, was funktioniert, wie viel kommt am Ende dabei mit rum, wie viel Sichtbarkeit kommt damit rum, was ist das Sentiment von den Leuten, wie viele Leute interagieren mit den Inhalten, die ich gerade veröffentliche. Und ehrlicherweise stelle ich gerade damit auch sicher, dass die Produktion nicht umsonst ist. Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Error im Kopf bei sehr vielen Menschen, die im Marketing sitzen. Ja, organisch geht ja auch. Ja, true. Ich würde sagen, wir beweisen es auch sehr häufig. Aber trotzdem bin ich der Meinung, auf jedes Asset gehört Paid Media geschaltet, wenn du eine sinnvolle Effizienz dahinter haben möchtest. Weil wenn du eine Person bei dir angestellt hast, die zum Beispiel den ganzen Tag nur Social macht und du sitzt am Ende vielleicht hinter was, was ein bisschen komplexer ist als ein Storytelling, du hast da 10.000 organische Views, geil. Und jetzt überleg mal, was ist denn theoretisch der Kostenpunkt intern pro Stunde für diese Person inklusive Tools und allem möglichen drumherum. Und da ist ja nur die Kosten gedeckt. Aber du willst ja theoretisch mehr mit rausholen. Und ab diesem Moment ist Paid genau der Multiplikator, den du brauchst und der dir auch hilft, wenn du spannende Inhalte erzielst. Weil Beispiel bei Instagram sagst du dann einfach so ganz, ganz roundabout, ich gebe mal 30 Euro mehr mit drauf, okay, habe ich auch 10.000 Views. Lohnt sich ja viel, viel mehr, wenn ich dann schaue, wie viel stecke ich mit rein, wie viel bekomme ich an sich mit raus. Und das Ergebnis an sich, vor allem wenn ich weiß, ich werde ohnehin diese Reichweite erzielen können, dadurch ist ja 100-mal mehr wert, als wenn ich einfach sage, naja, ich habe irgendwie 10.000 Views national. So what? Also was hat das gerade für einen Impact auf mein Geschäft? Also ich glaube, du siehst sehr, sehr stark, in welche Richtung ich in diesem Punkt denke. Ich denke, sehr effizienzgetrieben.
Ja.
Und ich würde auch, ehrlicherweise, wenn ich zum Beispiel selbst auf Kundenseite wäre und Agenturen hätte, eher sagen, Freunde, bevor wir gar kein Geld in Paid Media stecken oder so wenig, lasst uns lieber ein, zwei Assets weniger machen. Auf korrekt. Und das sollte auch jede Agentur, die kundenzentriert handelt, sagen, safe. Oder viel besser noch, das proaktiv vorschlagen und sagen, Bro, ich weiß, wir verdienen hier weniger, das wird dir wahrscheinlich niemand sagen, aber ich glaube, dass das mehr Ergebnisse für euch bringt. Und dann sind am Ende auch alle happy und können vor allem auch langfristig wirklich arbeiten und am Ende auf was zurückblicken, wo was geschaffen worden ist.
Super, das ist ja total spannend. Das heißt, ich schaffe durch Paid ja einerseits eine Skalierung von dem, was ich sowieso ja erarbeite und das, die ich ja sonst überhaupt nicht habe. Also es ist Quatsch, das einfach nicht mitzumachen, weil es immer nur ein kleines on top ist, was aber sehr viel mehr dann bringt. Total spannend und auch das, ich hatte immer das Gefühl bei Social, es muss wahnsinnig viel sein, also ich muss eine hohe Frequenz haben. Aber wenn du jetzt sagst, lieber weniger Assets, aber dafür gut unterstützt, dann ist das ja eine ganz, ganz andere Aussage. Oder also das rüttet bei mir gerade was zurecht.
Ich finde, es kommt ganz darauf an, was du natürlich für Spendings mit reinhaust. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich hab 10.000 Euro Media und ein Asset und ich sage einfach YOLO, alles mit rein, dieses eine Asset, ist das in der Regel keine gute Entscheidung.
Ja, so, okay.
Im Schnitt.
Ja.
Außer du hast vielleicht Glück. So, wir haben es auch mal mit 50 gemacht. War am Ende sehr gut, war bestes Ergebnis. Aber das war auch sehr, sehr, sehr gezielt mit drauf. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe eine Anzahl an mehreren Assets, sagen wir zum Beispiel, ich habe fünf Videos, ich gebe einfach auf jedes Video mal 100 Euro zum Beispiel, vergleiche auf dieser 100-Euro-Basis die ganzen Videos und sage, das eine funktioniert an sich besser, das andere funktioniert gar nicht, das andere funktioniert so und so. Ich schaue mir die Watchtime mit an. Wann sind Leute rausgegangen? Weil das kann ich ja sehen. Wann sind die Leute rausgegangen? Das ist das schönste Part an der Messbarkeit. Ich gehe mal voll auf in sowas, weil ich mir so denke, ey, mich interessiert ja der Mensch. Was interessiert dich? Wann interessiert es dich nicht mehr? Was ist meine Hypothese, warum nicht mehr? Was ist das, was ich für das nächste Ding, was ich mache, wiederum lerne? Und dann kann ich immer noch sagen, auf das, was funktioniert oder zu funktionieren scheint, gebe ich einen höheren Betrag, weil dann habe ich sinnvoll Geld mit reingegeben. Vielleicht habe ich in dem Moment auch 100 Euro in ein Asset, was wirklich Müll ist, verschossen, aber allein dadurch, dass ich so viel Learnings wieder daraus mitnehme und das nächste Mal ziemlich sicher viel geiler wird, ist es auch voll in Ordnung, mal zu sagen, diese 100 Euro, es tut vielleicht ein bisschen weh im Herzen, habe ich verballert, dafür habe ich an einer anderen Stelle aber ein paar Tauis gespart, dann kann man auch wieder drüber lachen.
Ja, stimmt, ist wie so eine gute Aktienportfolio-Strategie.
So ein bisschen, ja.
Voll cool. Was denkst du denn, wenn jetzt jemand anfängt im Autohaus zum Beispiel mit Social? Was denkst du, welcher Aufwand muss erstmal initial reingehen, damit das Früchte trägt? Und würdest du gleich alle Kanäle bespielen oder lieber nur erstmal einen?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, was du machen musst, bevor du irgendwie was mit anfasst. Und auch das darf nicht zu krass verkauft sein. Du musst über die Basics im Klaren sein, was ist unsere Zielsetzung? Mhm. Können wir es irgendwie messen, was unsere Zielsetzung ist? Wie möchten wir gerade wahrgenommen werden? Was sind unsere Punkte, die wir in den Vordergrund stellen wollen? Sind es die super krassen Autos, die wir bei uns haben? Sind es die super krassen Mitarbeiter? Whatever. Das muss jeweils das Autohaus am Ende des Tages definieren. Und dann geht es darum, nicht zu viel zu labern, sondern einfach zu machen. Ne? Mhm. Solange du diese paar Kriterien auf deiner Checkliste hast, mach einfach. Ne? Es ist am Ende des Tages wirklich kein Hexenwerk, zu sagen, ich gehe mit rein und ich setze um. Weil du wirst deine Strategie anpassen müssen. Auch wenn du da jetzt 3 Monate dran sitzt, von mir aus ein halbes Jahr, von mir aus 10 Jahre, du wirst die anpassen müssen. Weil diese ganze Welt ist im Wandel, die Nutzerverhalten sind im Wandel und ich gucke mir teils bei Kunden, die wir always on auch betreuen, und da teils irgendwie alle 1-2 Tage Videos mit rausballern, den Kanal an, von einem halben Jahr, von einem Jahr, vor 2 Jahren. Ich denke mir so, was zur Hölle? Wie viel hat sich verändert? So, also du lachst, aber es ist wirklich genau das. Also ja, man merkt es selbst gar nicht, wenn man so tief mit drin ist.
Ja.
Aber ab dem Moment, wo man sich wirklich mal diese Zeit nimmt, ein Step back geht, recapt, was ist da alles passiert? Krank. Da passiert so viel, da wird sich so viel ändern. Und diese Agilität gilt es beizubehalten. Kannst du aber nur, wenn du always on unterwegs bist und wenn du auch Test and Learn mitfährst. Also na, wie gesagt, testest alle Videos mit einem ähnlichen Budgettopf mit an. Und dann guckst du, was funktioniert davon und stellst natürlich auch Hypothesen auf, warum funktionieren Dinge. Und die Dinge, die funktionieren, ich glaube, es liegt so ein bisschen auf der Hand, davon machst du halt mehr. Die Dinge, die halt nicht funktionieren, solltest du vielleicht weniger machen. Aber auch wenn viele Dinge funktionieren, gilt es auch immer wieder zu sagen, lass was Neues austesten. Lass mal was abgeändert austesten. Du kannst nicht nur Iterationen machen, sonst wirst du auch langweilig. Also nicht stehen bleiben, aber immer schauen, dass du sinnvoll mit vorangehst.
Weil das Umfeld so auch dynamisch einfach ist. Ne?
Absolut.
Ja, okay. Cool. Voll die guten Tipps. Richtig, richtig gut. Meine nächste Frage ist nochmal jetzt mal weg vom Autohaus. Welche deiner Kampagnen oder eurer Kampagnen, auf welche bist du besonders stolz?
Boah, ich muss einfach sagen, dieses Paw Patrol-Ding.
Ja, okay.
Allein, weil ich so hart dafür gecampt habe. So, ich liebe diese Kampagne, wirklich. Ein paar Leute aus dem Team sagen auch schon, die manchmal für, wenn ich darüber quatsche oder so, Slides bauen, ich kenne diese Kampagne in- und auswendig mittlerweile. Aber okay. Ich liebe diese Kampagne. Also wenn ich gerade was nennen müsste, dann wäre es in jedem Fall diese Kampagne.
Okay, die ist großartig. Das haben jetzt alle gehört. Jetzt kennt jeder die Paw Patrol-Geschichte im Autohandel. Also wenn du das nächste Auto kaufst und in das nächste Autohaus gehst, zieh deine Paw Patrol-Schuhe an und wer weiß.
Die wissen schon Bescheid. Da werden ja, genau. Preise
klagen. Sag ich, Mensch, das ist doch der Max. Du musst doch der Max sein. Okay, andere Frage. Auf welche Social-Media-Kampagne in letzter Zeit bist du neidisch? Also neidisch im positiven Sinne, dass du sagst, oh boah, die hätte von uns sein können, die ist ja so gut.
Boah, also ich nehme schon einiges mit wahr. Ich glaube ehrlicherweise, dass ich sehr, sehr häufig ein kritisches Auge habe und auch immer gucke, was davon ist am Ende wirklich geil. Ich glaube, es gibt ehrlicherweise einige geile Kampagnen. manche Dinge auch, die vielleicht so in der Art und Weise gar nicht mit angedacht waren, aber sich gut entwickelt haben. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall viele Always-On-Kanäle, die sehr, sehr smarte Moves machen und dadurch mit vorankommen und dann am Ende des Tages natürlich auch als Marke im Kopf bleiben. Also wenn du mich jetzt ganz, ganz spezifisch nach einer fragst, so ganz spezifisch, jetzt gerade so auf Sponti fällt mir wirklich nichts mit ein, aber ich habe auf jeden Fall immer mal Dinge, die ich irgendwelchen Leuten schicke und sage, boah, war krass. Ich schaue schon wirklich so Assets mit an und sage, boah, das ist schon geil.
Ja, okay. Gut, vielleicht fällt dir noch was ein, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
Ich reich's mal nach.
Reich's nach, genau.
So Sponti in dem Moment ist immer super schwierig, weil ich konsumiere so viel Stuff auf Social.
Ja, und dann das, was herausragt, dann jetzt gerade zu picken. Aber okay, andere Frage. Gibt es ein Mobilitätsunternehmen, dem du folgst? Also im weitesten Sinne Mobilität, wo du sagst, boah, die haben einen guten Kanal, die machen da einen guten Job.
Ich glaube, was immer eher heraussteht, ist so der Punkt mit, was machen diese ganzen Unternehmen? Ich finde zum Beispiel Cupra sehr, sehr spannend. Mhm. Ne, die gehen ja zum Beispiel sehr stark auch in Communities mit rein, ne, sei es zum Beispiel durch Musik, sei es durch Vertretensein auf Festivals und Co. Das ist ganz spannend. Ich fand zum Beispiel aber auch Unternehmen sehr interessant, wenn ich jetzt einfach mal in Richtung Autohäuser gehe. Ich weiß nicht mal, wie die hießen, aber lass es mich ganz kurz raussuchen. So.
Ja, okay.
Ich weiß, was ich suchen muss.
Klick, klick, klick.
Ja, wirklich. hört man das laut?
Ich höre es. Bestimmt. Nicht rausschneiden, bitte.
Yes. Auch wenn die zum Beispiel auf dem TikTok gar nicht so groß sind, weil die viel zu wenig hochladen, aber Autohaus Wiens, die hatten ein virales TikTok, Banger-TikTok. Du hast da im Endeffekt eine Azubine und einen Azubi nebeneinander. Und die haben diesen kurzfristigen Trend auch so ein bisschen gestartet. Oder ich würde sagen, die sind so ein bisschen Owner davon. Beide jeweils so ein, ja, ich sage jetzt einfach mal im Endeffekt so ein, ja, so ein Schild bei sich einfach davor. Das Girl sagt, wir suchen. Der Boy neben ihr muss ja im Endeffekt komplettieren, diesen Satz, ne? Und er hat Chayas da draufstehen.
Ah.
Und da hast du natürlich die Attention erstmal von den Leuten. Und sie macht so diese so. Er dreht das um und dann so Azubis von unser Autohaus. Ey, das war geil.
Voll gut.
Ich bin gerade auf diesem Video und Leute schreiben darunter, ich liebe Gen Z Werbung durchgespielt, hätte mich aus Prinzip beworben. Die beiden sollten für so gute Werbung belohnt werden. Super, super positiv.
Cool.
Und ich finde genau das ist das Spannende. Weil das war natürlich irgendwo auch eine Story, aber es war halt auch was Unerwartetes.
Ja, ja.
Es haben super viele andere Betriebe in dieser, Autohaus- oder Automobilbranche übernommen. Aber das hat sich auch darüber hinaus gespreadet, dass es super viele andere Ausbilder nochmal übernommen haben. Also das war wirklich ein Banger-Video.
Richtig cool. Okay, cool. Ich kenne das nicht, aber liebes Autohaus Wiens, hast du gesagt?
Autohaus Wiens.
Wiens, okay. Also falls ihr das hier hört, wir taggen euch auch. Kommt vorbei zur Moor-Konferenz. Sprechen wir nachher auch noch ganz kurz drüber. 13. und 14. November in Berlin. Ich fände es toll. Lasst uns mal persönlich gratulieren. Und ich finde das Thema ja auch spannend. Also gerade bei den Autohäusern ist ja das Thema Fachkräftemangel ist ja in vielen Branchen ein Thema. Ne? Aber also Mechatroniker, die nicht da sind, um Autos aufzubereiten und so weiter, das ist einfach ein riesen Thema. Und Social Recruiting oder Recruiting über Social Media ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben auch gerade für kleine mittelständische Unternehmen, die jetzt eben nicht die Mega-Marke haben, aber dann eben in ihrem Markt auffallen können mit Menschlichkeit, Humor, ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Also gerade das erlauben ja auch diese Formate. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Feld, Social Recruiting.
Ja, Social Recruiting ist wirklich crazy. Also auch wenn man sich mal so ein paar Stats mit anguckt dazu, so viele Leute finden ihren Job über Social oder sagen, bin aufmerksam geworden über Social. Und das ist ja genau das Spannende. Die schauen sich das mit an, die informieren sich teils auch über den Arbeitgeber. Was macht der? Und allein, weil sich schon so viele Menschen informieren, lohnt es sich ja, präsent zu sein.
Ja.
Einfach nur, selbst wenn du sonst wenig damit zu tun hast. Einfach nur, weil Leute sich das anschauen.
Stimmt.
Und wenn ich entscheiden kann, über mich sollen Leute was lesen, was ich gerade eigentlich ganz geil fände, oder schaue ich, dass einfach irgendwie entweder gar nichts steht, was sehr sass ist, oder dass Leute irgendwie selbst was machen. Selbst wenn es positiv ist, da will ich doch lieber direkt Part von dem Ganzen sein.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wenn ich nicht den nächsten Kunden unbedingt gewinne, aber den nächsten Mitarbeiter, und der ist im Zweifelsfall noch wertvoller, da ist das ein ganz, ganz wichtiger Kanal und eine ganz große Chance. Und nicht da zu sein, eben auch ein großes Risiko. Hast du vollkommen recht.
Definitiv.
Voll gut. Macht mir voll Spaß mit dir. Ich freue mich, dass wir uns auch bei der Moore-Konferenz sehen. So ein paar Fragen will ich noch loswerden, aber wir sind hier schon ganz schön weit in der Zeit fortgeschritten, habe ich gerade gesehen. Ein bisschen machen wir noch.
Alles easy.
Okay. Ich habe was Interessantes über euch gelesen. Und zwar habt ihr einen Beirat. Es gibt den Gen-Up-Beirat. Und das finde ich super spannend. Da habt ihr Werbetreibende, Werbeschaffende sozusagen, die quasi ihre Meriten schon verdient haben, also in einer ganz anderen Generation sind als ihr bei Gen Up, habt ihr quasi zu euch gerufen für einen Austausch zwischen den Generationen. Was genau dahinter steckt, erklär du das mal. Ja, das finde ich richtig spannend.
Yes, also ehrlicherweise, ich bin 25 Jahre alt, Elias, mein Mitgründer, ist 22 Jahre alt. Wir haben diesen Beirat gegründet. Da war unser Team, ich weiß gar nicht, ich glaube, da das stand schon mit drin, als wir irgendwie 3-4 Leute waren. Irgendwie sowas um den Dreh. Also wirklich, als Gen Up super, super klein war, sind jetzt irgendwie in 3 Jahren auf 30 Leute mit angewachsen, was super crazy ist.
Ja.
Aber auch vor allem in dem Punkt, warum funktioniert das? Ich glaube, weil wir wissen, dass wir selbst nicht alles wissen können und dass es Leute gibt mit mehr Lebenserfahrung, auch mit mehr klassischer Erfahrung in Werbung und Co. Und ich würde sagen, das hat uns enorm geholfen, einfach immer auch in Austausch zu gehen und offen zu sein für Neues. Weil bei diesen ganzen Social-Dingen und Co., ich glaube, da macht uns keiner so schnell was vor. So sage ich das einfach mal ganz fest heraus. Aber in ganz, ganz vielen anderen Dingen weiß ich, also zum einen würde ich mich absolut nicht mit anderen Playern im Markt messen wollen, weil es halt nicht unser Streckenpferd ist, aber deren Streckenpferd und die das halt viel, viel besser machen werden, logischerweise. Ist ja ab dem Moment, wo du einen Fokus auf hast, gibt es immer der Fall. Aber uns war es ganz wichtig, als wir unseren Beirat zusammengestellt haben, welche Leute sind cool unterwegs, welche Leute bilden auch verschiedene Themengebiete nochmal mit ab. Ne? Einfach, dass wir zum Beispiel sehen können, wie sieht es mit aus in Sachen Marke. Ne? Also wirklich aus Markensicht, aus Kundensicht, einfach nochmal zu schauen, was würde mich denn jetzt gerade eigentlich so interessieren in der Darstellung aus Mediasicht, aus PR-Sicht und Co. Ne? Auch nochmal aus Agentursicht selbst. Das ist super, super hilfreich und ich glaube einfach, weil wir immer, wenn wir nennen es Spider-Man-Situation.
Aha.
Kennst du dieses Spider-Man-Meme, wo diese zwei Spider-Mans aufeinander zeigen?
Mit diesem dunklen Spider-Man und dem normalen Spider-Man? Nee,
mit normalen Spider-Mans.
Okay.
Leute denken sich so, what the fuck, worüber geht's? Nee, auf jeden Fall, wenn wir beide was nicht wissen, dann sagen wir so Spider-Man-Situation, dann fragen wir halt einfach eine Person, die es wahrscheinlich besser weiß.
Okay.
So, und ich glaube, dass gerade sowas einfach hilft, weil wir es safe irgendjemand schon mal gehabt haben, der so ein Problem oder ein ähnliches Problem hatte. Das ist genauso, als wenn du googelst, wenn du irgendeine Frage hast. So, du googelst und du denkst, ey, ist irgendwie eine professionelle Website, wird schon stimmen. Und wenn du stattdessen, aber du evaluierst ja trotzdem noch, ergibt es gerade Sinn für meine Situation?
Ja.
Und dasselbe würde ich sagen, ist bei vielleicht auch spezifischeren Fragen, die du so jetzt nicht direkt bei Google finden würdest, da fragst du halt auch nochmal Leute, wo du ja relativ sicher bist, die werden das schon wissen.
Das heißt, ihr habt sozusagen, ihr könnt die ständig anrufen und oder gibt es da einen regelmäßigen Austausch?
Ja, genau. Wir haben an sich regelmäßige Austauschzyklen. Das heißt, einmal haben wir das Ganze in Person, dann haben wir es wieder online. Aber natürlich, so, das ist eher so, was geht eigentlich overall? Ne? Mhm. Wir haben aber, wenn es irgendwie zu spezifischen Themen geht, immer den Punkt, dass wir direkt die Leute fragen, die das Thema so ein Stück weit own oder wo wir sehen würden, ey, da kannst du wahrscheinlich mit am allermeisten helfen, auch einfach aus Respekt vor der Zeit, weil auch alle am Machen sind. Und dann ergibt es viel, viel mehr Sinn, in One-on-One-Sessions einfach mit reinzugehen.
Cool. Also es ist Netzwerk, aber eben ganz gezieltes Netzwerk, was ihr da eben aufbaut, was bestimmt auch in beide Richtungen funktioniert.
Also absolut, so wie ihr, absolut. Ne? Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen.
Ja.
Wenn es da um irgendwelche Themen geht oder irgendjemand auch Fragen hat zu dem ganzen Stuff, den wir zum Beispiel machen, oder mal mit irgendwas in so eine Richtung konfrontiert ist, dann ist auch einfach so ein Ding, ey, check einfach kurz ab, ruf durch und dann quatschen wir darüber. Also es ist ein super lockeres Ding. Es ist jetzt gar nicht so, ich sag jetzt einmal so, festgefahren gewissermaßen, dass du sagst, boah, das ist Bürokratiefilm, sondern ist wirklich im Vergleich sehr locker und man redet einfach über die Themen.
Cool, das heißt, da entsteht einfach auf allen Seiten viel Mehrwert.
Wirklich auf allen Seiten, ne? Mehrwert, so. Auf allen Seiten Austausch und also das höre ich zumindest immer von unserem Beirat und ich empfinde es auch genauso, es bockt halt einfach, ne? Weil jeder am Ende rausgeht und sagt, boah, ich bin irgendwie um eine Idee reicher.
Cool, super. Funktioniert auch der Dialog zwischen den Generationen?
Ja, safe. Also ich finde auch mal dieses funktioniert der Dialog, solange man sich immer gegenseitig mit einem Respekt begegnet und wirklich ein ehrliches Interesse an Dingen hat.
Ja.
Ab dem Moment funktioniert es ohnehin. Ja.
Ja, ich glaube auch, das ist Respekt und Offenheit im Umgang miteinander und auch zum Beispiel, um jetzt den Bogen, die Brücke wieder zu schlagen, im Umgang mit der Zielgruppe. Das ist es ja genauso. Also auch auf der Zielgruppe muss ich auf Augenhöhe begegnen. Und je mehr ich das schaffe und je weniger ich Distanz sozusagen in meine Anbahnung reinbringe, desto besser, desto eher kann eben eine Beziehung entstehen. Ja, total spannend. Ja, voll cool. Okay, dann würde ich sagen, Max, das war super spannend. Wir sprechen auf jeden Fall weiter bei der More-Konferenz, denn du bist dabei am 13. und 14. November in Berlin diesmal. Gibt es von mobile.de die tolle Konferenz zu den Themen der Zukunft. Max ist auf der Thought Leadership Stage, wird einen Impuls mitbringen mit vielen Zahlen und spannenden Fakten. Wirst in einem tollen Panel sitzen und ganz viel über neue Generationen, aber insgesamt über Medienkonsumverhalten, wie sich alles verändert, reden. Und da freue ich mich drauf, bin ganz gespannt und ich freue mich, dass wir uns dann das erste Mal so richtig kennenlernen.
Same. es wird Zeit und ich habe auch richtig Bock. Also ihr habt ein mega geiles Line-up auf eurer Konferenz und ich freue mich da auch schon, einfach nochmal diese Impulse zu nehmen. Und wirklich, ne, ich meine, wir quatschen jetzt super viel über Dinge, die wir gemacht haben, aber ich glaube, was vielen auch nochmal wirklich helfen wird, unter anderem auch Dinge zu verargumentieren und zu sagen, ich erkenne gerade wirklich die Notwendigkeit, einfach nochmal mit Daten mit reinzugehen und auch genau die Dinge vor Augen zu haben, über die wir hier auch eigentlich gerade mit sprechen, ne? Ich glaube, das wird ein sehr geiles Ding. Also kommt auf jeden Fall zur More-Konferenz. Ohne viel reden.
So ist es. Danke, Max. Tschüss und schönen Tag noch.
Mach's gut. Ciao, ciao. Goodbye.